SRF 3.
In den USA ist kein schärferes Waffengesetz in Sicht. Wir fragen, ist der Schock nach Orlando bereits vergessen? 35 Kinder und ihre Eltern ziehen eine Beschwerde ans Bundesgericht. Sie wollen wissen, gefährdet die Love-Life-Kampagne die Entwicklung von Kindern? Die Bauern in Großbritannien wollen nicht mehr EU-Bürger sein. Wir fragen, von was wollen sie denn leben? Heute wechselhaftes Wetter, morgen gibt es viel Sonnenschein und es wird sommerlicher, 27 bis 31 Grad. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. In Orlando ist die Welt nach dem scheußlichen Blutbad in einem schwulen Club eine andere. Sofort nach dem Attentat gab es viele Stimmen in den USA, die nun endlich ein schärferes Waffengesetz verlangten. Darüber wurde letzte Nacht im US-Senat debattiert. Demokraten und Republikaner hatten jeweils eigene Vorschläge eingebracht. Unter anderem sollte verhindert werden, dass Menschen, die auf einer Terror- oder Flugverbotsliste stehen, Waffen kaufen können. Doch keiner der Vorschläge kam durch. Ich habe den langjährigen USA-Korrespondenten des Tagesspiegels, Christoph von Marschall, gefragt, warum?
Die Freiheit des Waffentragens ist in den USA zu einem Mythos geworden. Viele Amerikaner glauben wirklich, dass das auch eine letzte Rettungslinie ist, falls es in diesem Land mal eine Diktatur geben sollte, dass dann die Bürger sich mit den eigenen Waffen gegen eine solche illegitime Diktatur zur Wehr setzen können. Es gehört einfach zur amerikanischen Vorstellung des freien Lebens, dass Amerikaner Waffen haben dürfen und tragen dürfen. Und besonders stark ist diese Überzeugung auf dem Land. Nicht in den Großstädten, aber auf dem Land, wo ungefähr die Hälfte der Amerikaner wohnt, wo die Jagd und auch das Sportschützentum zum Alltag und zur Kultur gehören. Dort sind die Befürworter der großen Freiheit des Waffentragens anzutreffen und die sind dann auch gegen Einschränkungen, selbst wenn es vernünftige Einschränkungen sind, wie nur das Verbot des Verkaufs von Schnellfeuerwaffen, die eigentlich für militärische Zwecke bestimmt sind.
Man kann aber auch sagen, es war ja auch wieder ein Sieg der mächtigen Waffenlobby. Mit den Republikanern hat sie sich einmal mehr durchgesetzt im US-Senat. Hat die Lobby diese Senatoren denn dermaßen im Griff?
Ja, die NRA hat über Jahre ein sehr ausgeklügeltes System aufgebaut, wie sie eine gewisse Kontrolle über das Abstimmungsverhalten von Kongressmitgliedern, aber eben auch von Senatoren hat. Es ist eine öffentliche Liste, die kann man einsehen. Da benotet die NRA politische Vertreter, gewählte Abgeordnete und Senatoren. Da kann man, in der amerikanischen Fassung ist das von A bis F. Ein A ist sozusagen eine Note 1 und ein F wäre eine Note 5 oder 6, ein völliges mangelhaft und ungenügend. Und die Mehrheit der Kongressabgeordneten hat eine positive Bewertung von der NRA und versucht diese Bewertung natürlich auch immer wieder zu rechtfertigen, indem sie alle Versuche, die Freiheit des Waffentragens einzuschränken und seien es auch nur verschärfte Background-Checks von Waffenkäufern, die versuchen das zu unterbinden. Und ähnlich ist das im Senat.
Sagt der diplomatische Korrespondent des Tagesspiegels, Christoph von Marschall. Warum investiert der Kanton Zürich in einen Stromkonzern, obwohl die Strompreise im Keller sind? Dazu gibt es eine einleuchtende Antwort. Jetzt zuerst aber zum Euro-Rettungsprogramm der Europäischen Zentralbank EZB. Dieses Programm ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar. Das hat das deutsche Bundesverfassungsgericht entschieden. Julia Villino, was heißt das?
Das heißt, dass die EZB mit Hilfe Deutschlands im Ernstfall Euro-Staaten stützen darf, die in finanzieller Not sind. Das Gericht wies mehrere Klagen gegen das sogenannte OMT-Programm ab. Es dürfe aber nur unter Auflagen durchgeführt werden, urteilten die Richter. Das Rettungsprogramm war im Jahr 2012 von der EZB ins Leben gerufen worden. Bisher kam es noch nie zum Einsatz. Nach einem Bombenalarm in Brüssel haben die Behörden Entwarnung gegeben. Der in der Nähe eines Einkaufszentrums festgenommene Mann habe keinen Sprengstoff bei sich gehabt. Der Mann hatte sich am frühen Morgen bei der Polizei gemeldet und gab an, einen Sprengstoffgürtel zu tragen. Dabei handelte es sich um eine Attrappe. Wegen des Vorfalls war die Gegend um das betroffene Einkaufszentrum sowie eine U-Bahn-Station abgesperrt worden. Gefährdet das Bundesamt für Gesundheit mit seiner Love-Life-Kampagne die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? In dieser Frage muss das Bundesgericht entscheiden. 35 Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern ziehen eine Beschwerde gegen die Kampagne ans Bundesgericht weiter. Sie stören sich am Werbespot, in dem Paare beim Sex gezeigt werden. Mit einer Beschwerde beim Bundesamt für Gesundheit wollten sie erreichen, dass die Kampagne eingestellt wird. Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Beschwerde abgewiesen. Ein Arbeitsweg in der Schweiz ist durchschnittlich 14,5 Kilometer lang. Im Schnitt brauchen die Pendler von Tür zu Tür eine halbe Stunde, wie das Bundesamt für Statistik berechnet hat. Mehr als die Hälfte pendelt im Auto. Die Zahl der Autopendler nimmt aber von Jahr zu Jahr ab, während die Zahl der Zugpendler zunimmt. Insgesamt fahren 30% mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.897 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.0877 gehandelt und der Dollar zu 95,93 Rappen. Das Wetter. Im Norden gibt es ein Gemisch aus etwas Sonne, vielen Wolken und lokalen Regenschauern. Dazu werden um 21 Grad erreicht. Im Süden scheint zeitweise die Sonne bei 25 Grad. Morgen gibt es dann viel Sonnenschein und die Temperaturen steigen auf 27 bis 31 Grad.
Info 3 Mittag.
Die Schweizer Stromkonzerne haben schon bessere Zeiten gesehen. Sie sind gefordert in dieser Zeit, da die Strompreise im Keller sind. Auch dem Bündner Stromkonzern Repower geht's nicht anders. Die tiefen Preise verursachen ein Defizit im dreistelligen Millionenbereich. Doch jetzt kann Repower aufatmen. Es gibt Schützenhilfe aus Zürich. Die Elektrizitätswerke EKZ investieren 90 Millionen in Repower. Das wird heute Nachmittag an der GV so beschlossen. Klaus Ammann von der Wirtschaftsredaktion, warum investieren die Zürcher denn ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da das Geschäft mit dem Strom am Boden liegt?
Ja, die EKZ glauben an das zentrale Geschäft von Repower, an die Wasserkraft. Sie glauben, dass diese Wasserkraft wieder rentieren wird. Und wenn man das eben glaubt, dann ist jetzt natürlich ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen. Die Wasserkraftwerke sind sehr tief bewertet, die Aktien sind günstig zu haben. Und das schätzen ja nicht nur die EKZ so ein, sondern auch ein Fonds der UBS, der für Pensionskassen und Versicherungen in erneuerbare Energien investiert und heute ebenfalls Repower-Aktien im Wert von 60 Millionen Franken kaufen will.
Also da wird kräftig investiert. Ist denn dieser Optimismus berechtigt?
Ich glaube grundsätzlich schon. Die große Frage ist einfach, wie rasch diese Wasserkraft wieder rentabel wird. Da müssen die Beteiligten einen langen Atem haben. EKZ und UBS gehen davon aus, dass erst in so 8 bis 10 Jahren ihr Engagement wirklich Rendite abwerfen wird. Repower alleine hätten diesen langen Atem nicht gehabt. In den letzten Jahren ist das Eigenkapital geschmolzen wie Schnee an der Sonne. Jetzt hat man eben neue Reserven. Und ob und wann eben die Wasserkraft wieder rentiert, das hängt natürlich davon ab, wie sich die Nachfrage und das Angebot auf dem Strommarkt entwickeln. Zurzeit gibt es zu viel Strom aus Sonne, Wind, vor allem aus Deutschland, aber auch Kohle und AKWs. Und die Wirtschaft dümpelt ja eher. Tendenziell werden aber in Zukunft weniger Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke am Netz sein in Europa und die Wirtschaft könnte wieder zulegen und der Strom könnte gefragter sein, Stichwort Elektromobilität. Und all das würde den Strom eher verknappen und die Preise erhöhen und das wäre natürlich gut für die Wasserkraft.
Sprechen wir noch ein bisschen über das Engagement. Was bedeutet dieses Engagement der Zürcher für die Bündner Repower?
Ja, das ist ein bisschen die Ironie der Geschichte. Im Jahr 2000 haben sich verschiedene Bündner Energieproduzenten zu Rätsia Energie zusammengeschlossen, um ihre Kraftwerke genau vor dem Einfluss aus anderen Kantonen, man dachte natürlich da schon an Zürich, zu schützen. Später wurde dann Repower daraus gemacht. Dieses Unternehmen hat aber auf die falschen Pferde gesetzt, eben im Ausland investiert, in Gas, in Kohle, in AKWs investiert und nun ist man aufgrund der schlechten Finanzlage doch auf die Zürcher angewiesen. Das ist aber wohl im Moment zumindest vor allem emotional. Die Zürcher ziehen nämlich offiziell am gleichen Strick wie die Repower-Führung. Sie wollen das Unternehmen wieder auf das Bündnerland fokussieren, sich aus dem Atom- und Gasstrom zurückziehen und eben nicht mehr nur Strom produzieren, sondern auch Dienstleistungen anbieten. Und auch der Hauptsitz von Repower soll in Graubünden, nämlich in Buschlaf, bleiben.
Besten Dank, das waren Informationen aus unserer Wirtschaftsredaktion von Klaus Ammann.
Info 3 Mittag.
Die Mehrheit der britischen Bauern will raus aus der EU. Sie sehen nur noch im Alleingang eine Zukunft. Gleichzeitig kassieren sie jedes Jahr Subventionen aus Brüssel, immerhin je rund 40.000 Euro jährlich. Wie passt das zusammen? Eigentlich heißt es ja, beiß nicht die Hand, die dich füttert. Doch die Bauern haben eine Lösung. Keine Subventionen mehr aus Brüssel, dafür mehr aus London. Die Reportage aus Nordengland von Joe Shelbert.
Schlachtviehgant in Carlisle. In horrendem Tempo ratterte Ausrufer die Preisangebote der anwesenden Metzger herunter. Bei Stieren muss er meist bei etwa einem Pfund 30, also kaum 2 Franken pro Kilo Lebendgewicht, den Zuschlag geben. Bei Rindern sind die Preise besser, aber auch tiefer als vor ein paar Jahren. Zudem ist der Milchpreis in der EU so tief gesunken wie noch nie und so wird mehr geschlachtet, was die Preise weiter purzeln lässt. Raus aus der EU, meint daher Henry Ridley, der auf den Hügeln südwestlich von Carlisle eine Farm mit Mutterkuhhaltung betreibt. Als Bauer hat man natürlich Angst, dass die Subventionen nicht mehr fließen. Aber als älterer Mann weiß ich, dass es schon Subventionen gab, als wir nicht in der EU waren. Und so wird es auch nach einem EU-Austritt wieder sein. So argumentiert übrigens auch der britische Landwirtschaftsminister George Justice, der den Brexit unterstützt. Henry Ridley kennt die Zahlen. 9 Milliarden Pfund zahlt Großbritannien netto in die EU-Kasse pro Jahr, die man sich künftig sparen könnte. 3 Milliarden Pfund erhalten die Bauern an EU-Subvention. Ergo wäre mehr Geld vorhanden. Die Subventionen würden auch bei einem Austritt weiterfließen, ist er überzeugt. Wenn man unsere Landschaft so erhalten will wie jetzt und wenn man Nahrungsmittel will, und das wollen ja alle, wird man uns Bauern unterstützen. Es gibt deshalb keinen Grund zur Sorge. Die Bauern, aber auch andere Brexit-Anhänger sind Träumer, meint dazu David Wilson. Der Französisch- und Englischlehrer verteilt auf einem Platz Flugblätter an die Passanten und wirbt für den Verbleib in der EU.
There will be barriers erected.
Bei einem Austritt wird die EU für unsere Waren Importbarrieren errichten, meint er. Zölle. Es wird nicht weniger, sondern mehr Papierkrieg geben. Der freie Handel wird eingeschränkt. Die Austrittsbefürworter argumentieren aus dem Bauch heraus, dass alles schon gut kommt. Sie träumen von etwas, das es schon lange nicht mehr gibt, vom einst mächtigen britischen Empire. Tatsächlich träumen hier zurzeit viele, vor allem Ältere, von einer abgeschotteten Insel, ohne Einwanderer, ohne lästige wirtschaftliche Konkurrenz, ohne Kriminalität, ohne Arbeitslosigkeit. Sie träumen von der guten alten Zeit. Schade nur, dass es diese so nie gegeben hat.
Joe Shelbert aus dem Norden Englands. Über den EU-Austritt wird in Großbritannien am Donnerstag abgestimmt. Es wird spannend. Das Info 3 tritt schon jetzt aus, ist aber um 17 Uhr wieder da. Im Studio heute Pascal Schmitz und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.